So, jetzt fange ich tatsächlich an mit einer Veranstaltung, die unter verschiedenen Problemvorbehalten stattfindet. Das Hauptproblemvorbehalt ist erstmal, es handelt sich hier nicht um virtuelle Realität, es handelt sich um wirkliches Leben. Das andere Problem ist, es handelt sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren. Laufendes Ermittlungsverfahren heißt, es gibt ein Gesetz, was verbietet, dass man, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, die Akten öffentlich macht. Ich würde allzu gerne bestimmte Dinge hier einfach auf dem Overhead-Projektor legen, kann dies aber nicht tun. Ich kann zwar theoretisch zitieren aus den Akten, aber auch dann nur so halbe Sätze und so Sachen, also das ist alles suboptimal. Also das andere Problem ist, ihr werdet mir da möglicherweise nachher beistimmen oder auch nicht. Hallo, die Technik. Auto in Probe ist super. Das andere Problem ist, dass wir hier über einen Mordfall reden und die Ermittlung in einem Mordfall und dass es hier nicht darum geht, ob jemand eine Tüte Erbsen geklaut hat oder ein bisschen Software sich kopiert hat oder so, sondern dass es eben um einen Mordfall geht und dass diesbezüglich ich hier natürlich nur sehr in Andeutung sprechen kann und keine Namen nennen kann und auch nur eine Richtung andeuten kann, die sich allerdings aus der Sache ergibt. Wir haben im Raum anwesend auch die Eltern, wir haben auch den Anwalt anwesend, wir haben wahrscheinlich auch vielleicht den Staatsanwalt oder einen seiner Vertreter, wir haben wahrscheinlich auch jemanden von der Ermittlungskommission, also ist ganz klar, sind alle da und werden sich alle wahrscheinlich nicht äußern. Ich habe nur, weil das alles so schwierig ist und weil das jetzt auch eine halbe Stunde Hinterpflicht ist, weil ich es für wichtig fand, das, was ich hier erzähle, auch nochmal mit den Eltern abzusprechen, weil ich nur durch ihr Einverständnis sozusagen das überhaupt darf. Das hat so diese formal-juristischen Gründe. Die Bitte, dass ich jetzt sozusagen, ich habe so 5 Folien gemacht, das ist nicht sehr viel, aber wir werden uns ein paar Minuten damit aufhalten. Und Fragen dazu kann ich einfach nicht zulassen. Es ergeben sich dann hinten schon hinreichend viele Fragen, sodass ich euch einfach bitten möchte, jetzt den ersten Teil über euch ergehen zu lassen und dann eure Fragen auf ein bisschen hinten zu vertagen. So, dann fangen wir jetzt aber doch nochmal an. So, ich fange zunächst einmal mit etwas an, was ihr schon vom letzten Kongress, die beim letzten Kongress hier waren, kennt. Das ist der rein technische Ablauf, was sich überhaupt zugetragen hat. Das fängt an am... Das kann man nicht lesen. Ich könnte es jetzt nochmal... Also einige können es lesen. Ich lese es sowieso vor, denke ich mir. Ich meine, gut, da steht Freitag, 16. Oktober 1998. Da fängt die Geschichte mehr oder weniger an. Ein ganz harmloser Tag. Seine Kinogruppe ist auch hier anwesend, sehe ich gerade. Also sein Freundeskreis, in dem er freitags regelmäßig in so einem kleinen ausgebauten Keller Kinokram geguckt hat. Also den Freitag haben wir eigentlich in vielen, vielen Details nachvollzogen. Wir wissen, was an diesem Tag gelaufen ist. Dieser Freitag war für uns erstmal nichts weiter wichtig. Es gibt ein Telefonat, das am Freitagabend, also wir haben halt seine Einzelverbindungsgeschichten und seine Kommunikationskoordinaten und alles. Gut, wir wissen, mit wem er telefoniert hat, wir wissen, mit wem er sich getroffen hat und so fort, aber das ist alles erstmal nicht so relevant. Freitag war also ein ganz normaler Tag in seinem Leben, Samstag eigentlich auch, vormittags war er mit seiner Mutter einkaufen, hat sich irgendwie noch obskure Nachkaufaktionen gegeben, weil es die falschen Cornflakes waren und weil noch ein Geschenk für die Großmutter gekauft werden musste, aber was tut man nicht alles, wenn man vorhat, sich gleich umzubringen. Mittagessen zu Hause ist sehr wichtig im Verlauf von dem, was wir gleich hier alles diskutieren werden. Er hat am Samstag gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr eine, ich habe das Spaghetti plus plus genannt, eine Spaghetti-Mahlzeit mit verschiedenen Zutaten, die ich nicht einzeln aufzählen werde, zu sich genommen. Er hat gegen 14 Uhr einen Freund getroffen, der hier auch anwesend ist, der sich was von ihm geborgt hat oder zurückgegeben hat, irgendwas. Welche Reihenfolge war es? Na, Das ist auch nicht wirklich wichtig. Er hat diesen Freund nur relativ kurz getroffen. Er war ohnehin gerade unterwegs, einen Spaziergang zu machen. Er sagte seiner Mutter, er sei mal kurz weg. Hat dann mehr oder weniger schon im Hinausgehen, hat er gerade noch geklingelt, den getroffen, ist mit dem zusammen zum Briefkasten noch gegangen. Da haben die sich verabschiedet. Dann war er weg. So, und weg heißt, das letzte Lebenszeichen, was wir ganz sicher haben, ist ein Protokollausdruck eines Geldautomaten um 14.26 Uhr an einem U-Bahnhof weiter, wo er mit der EC-Karte seiner Großmutter, die, wie gesagt, in diesen Tagen da Geburtstag hatte, 500 Mark abgehoben hat. Das wussten wir aber auch erst Wochen später. Gut. Am Sonntag, also am Samstag Nacht, ist er eben nicht nach Hause gekommen. Das ist insofern ungewöhnlich gewesen, als dass das nicht so ganz seiner Persönlichkeitsstruktur entsprach, zu Hause nicht Bescheid zu sagen und überhaupt da länger wegzubleiben. Die Mutter war also schon am Samstagabend sehr besorgt, hat dann den Vater angerufen, der sich zu dem Zeitpunkt in Kroatien auf einer Geschäftsreise aufgehalten hat. Der Vater ist sofort aus Kroatien zurückgeflogen mit dem nächsten Flieger und bereits am Sonntagmorgen haben sie versucht, eine polizeiliche Anzeige aufzugeben. Allerdings ist ihnen das nicht gelungen. Das lag an verschiedenen Tatsachen, von der Kompetenz und von der Einschätzung der Polizeibeamten mal abgesehen, gibt es eine 48-Stunden-Regelung, die erst 48 Stunden, nachdem sich ein volljähriger Mensch ohne Erklärung entfernt hat, es zulassen, dass man eine Anzeige stellt. Es geht zwar auch vorher, wenn man offensichtliche Anhaltspunkte für ein Verbrechen anerkennt, aber diese Anerkennung ist halt nicht erfolgt. Am Sonntag war auch ich informiert und war damit auch der ganze Club informiert, waren viele Freunde informiert von den Eltern. Wir haben, da sein Mobiltelefon eben noch im Netz eingebucht war und entsprechend geklingelt hat, die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht, wenn dann irgendetwas ist, es war eigentlich klar, dass er nicht freiwillig irgendwo hingegangen ist, sondern dass er wohl eher mit Gewalt entführt oder was auch immer wurde. Und wir hatten halt die Hoffnung, da das Telefon noch im Netz war, dieses vielleicht zu finden, dass sie ihm was über die Rübe gezogen haben und das Telefon ins Gebüsch geworfen haben. Wir haben halt in der Nähe seiner elterlichen Wohnung die Gegend da abgesucht und das entsprechend angerufen, das Telefon. Das hat noch eine Runde geklingelt bis 23.18 Uhr, dann nicht mehr. Wiederum, gut, nee, das hatten wir schon versucht, der polizeilichen Anzeige. Am Montag, am darauffolgenden Tag, also noch am Sonntag, haben wir bei der entsprechenden Mobilfunkfirma angerufen und haben die gebeten, uns doch den Standort zu sagen und so weiter und so fort. Die Daten wurden immerhin auf unsere Veranlassung gesichert. Allerdings gibt es ja kein Gesetz, das mehr oder weniger es erlaubt, die Daten rauszurücken, auch nicht, wenn es um Leben und Tod geht, es sei denn, man ist eben die Polizei, aber die Polizei wollte zu diesem Zeitpunkt nicht. Also andersrum formuliert, hätten wir die Mobilfunkdaten zu diesem Zeitpunkt gehabt, hätten wir immerhin gewusst, wo sich sein Telefon bis 23 Uhr aufgehalten hätte. Und das wäre auch hilfreich gewesen. Gut, am Montag ist es den Eltern dann schließlich gelungen, polizeiliche Anzeige zu stellen. Das ist erstmal formell eine Vermisstenanzeige mit entsprechendem Hinweis auf seine technischen Fähigkeiten und seine Projekte, die eben mit Chipkarten in allen möglichen Formen und Varianten zu tun hatten. Und die Polizei hat, das war die polizeiliche Anzeige, gelang halt nach den 48 Stunden, sprich gegen 17 Uhr oder 16 Uhr, irgendwas in dem Bereich. Und die Polizei hat dann zugesagt, dass sie noch zwei Beamte zu seiner Wohnung, wo er mit seiner Mutter wohnte, hinschickt, um den Fall sozusagen detaillierter aufzunehmen. Zu diesem Termin bin ich mit einem anderen, auch hier wohl anwesenden Hacker vom Club hingefahren, also in der Hoffnung, dass wir den Polizeibeamten etwas detaillierter und sinnvoller erklärt bekommen, womit der junge Mann zu tun hatte und welchen Spannungsfeldern er sich bewegte, damit die das nicht unter Abteilung wahnsinnige Eltern oder vermisste Hunde abheften, um eben entsprechend da mit dem Nachdruck dann endlich vorzugehen. Wir haben denen also erklärt, das gibt's alle schriftlich, dass er auf dem Gebiet des Chipkarten-Hackings doch eher einer der 5 bis 10 Leute war, die es überhaupt in Deutschland gibt, die da nennenswerte Erkenntnisse haben, und dass wir es für außerordentlich wahrscheinlich halten, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten von der einen oder anderen Seite eben aus dem Verkehr gezogen wurde. Diese polizeiliche Aussage sozusagen, beziehungsweise dieses Gespräch mit einer Polizei, formal gesehen ist das keine aufgenommene, also das ist nur ein Gedächtnisprotokoll, die Aussage niedergeschrieben, hat nun allerdings nicht dazu geführt, dass es eben ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zu wegen Verdachts auf Straftaten gegen das Leben zu Ungunsten des Verschwundenen gab, sondern hat zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Tron selbst geführt, wegen Verdachts auf Computerkriminalität. Darüber haben wir hier auf dem letzten Kongress schon ein bisschen diskutiert mit der teilweise anwesenden Polizei. Und dieses Ermittlungsverfahren hat dann eben zu einer entsprechenden Hausdurchsuchung im Haushalt von ihm geführt und zu einer Beschlagnahme, ich habe letztes Jahr gesagt, der Computer. Ich sage jetzt etwas präziser von Computern, weil ich selbst war in einem Zimmer aufgrund sicherlich nachvollziehbarer Empfindlichkeiten der Eltern nicht unmittelbar jeden Tag, um nicht zu sagen, über einen längeren Zeitraum erstmal nicht drin. Und als ich dann irgendwann drin war, ist mir aufgefallen, dass da noch einiges da ist. Ich dachte damals, sie hätten alle Computer mitgenommen. Es stellte sich aber heraus, dass die Beschlagnahme wohl eher sehr zielgerichtet von zweien, beziehungsweise zweieinhalben der Computer stattfand und zwei weitere, die auch Festplatten und alles enthielten, noch da waren. Am Mittwoch haben wir dann als Club, weil uns diese ganze Diskussion erst allmählich klar wurde, dass da gründlich was schief läuft. Wir kannten halt auch noch nicht diesen juristischen, detaillierten, notwendigen Schritt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zu Ungunsten bla 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 und so fort hätte eingeleitet werden müssen, was eben einfach noch nicht der Fall war, haben wir einen befreundeten Anwalt angerufen, der wiederum einen Staatsanwalt angerufen hat, der gesagt hat, es gibt da ein Problem, da ist einer weg und so fort. Der Staatsanwalt wollte allerdings, als er den Namen CCC gehört hat, sich nicht zu einem Gespräch mit uns zusammenfinden. Jetzt muss ich mal kurz die Maus finden, genau. So, und dann ist der Donnerstag, am Donnerstag früh, ich habe am Mittwochnachmittag dann verschiedene Anrufe bei der Vermisstenstelle, beim Lagezentrum der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft und sonst wo getätigt und habe halt darauf gedrängt, dass ich jetzt eine Aussage machen möchte, weil mir das dann irgendwann erklärt wurde, was da eigentlich notwendig sei, rein formal juristisch. Ich habe dann Donnerstagmorgen eine Aussage gemacht, eine 12-seitige Aussage, wo ich halt der Vermisstenstelle zunächst einmal, aber bereits unter Anwesenheit von Vertretern der Mordkommission gesagt habe, was er gemacht hat, mit wem er zu tun hatte, wer ihn anwerben wollte und was es da für Hinweise gibt. Und dadurch ist eben ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Jetzt steht hier Tod der Leiche, das ist natürlich Blödsinn. Die Leiche wurde noch am selben Tag, am Donnerstag gegen 17 Uhr gefunden. Gefunden heißt von Spaziergängern an einem Baum hängend in einem Waldstück in Berlin sozusagen, wenn es auch ein äußerer Zipfel ist, seine Wohngegend. Da komme ich dann gleich noch zu. Das heißt, das ging dann hier relativ schnell. Am Freitag wurde aufgrund meiner Aussage, die eben ganz klar auf hier ist was falsch und aufgrund von dann Aussagen der Eltern wurde eine Obduktion gemacht und die polizeilichen Ermittlungen begannen dann, nachdem man dann die Leiche auch hatte. Zunächst zur Obduktion, weil das ist relativ entscheidend, wenn auch verworren. Der Obduzent hat als allererstes festgehalten, dass der Todeszeitpunkt 3 Stunden nach der Einnahme der Spaghetti-Mahlzeit plus, habe ich jetzt geschrieben, ist. Er hat da natürlich erstmal nur geschrieben, Spaghetti-Mahlzeit mit diesem und jenem. Erst durch Monate spätere Akteneinsicht und die Tatsache, dass die Mutter sich entgegen ihrer ursprünglichen Einstellung doch auch einige Fotos angeguckt hat. Und ich habe das im Berliner CCC auch schon verschiedentlich gesagt. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich hier sitze. Nicht, weil ich da Spaß dran habe, sondern ich habe einfach nie wieder Lust, Obduktionsfotos von jemandem zu sehen, den ich gekannt habe. Das macht nämlich gar keinen Spaß. Wurde diese Mahlzeit von ihr eben zunächst einmal noch im Büro des Anwalts mit der Akteneinsicht eben identifiziert als das, was sie gegessen hat. Nach 3 Stunden ist das alles noch relativ gut sichtbar. Da siehst du also noch, da sieht man noch relativ ganze Spaghetti-Stücke und so fort. Wir haben dann aufgrund der Mutter bekannter Angaben über den weiteren Inhalt dieser Spaghetti-Mahlzeit erweiternde Untersuchungen angefordert, ob sich diese oder jene Zutat dort drin befand. Das wurde uns, auch wenn es Wochen gedauert hat, bestätigt. Das heißt, für uns steht eigentlich fest, dass es sich um exakt das Mittagessen des Samstags handelt. Wir haben angeregt eine noch ausstehende Vergleichsuntersuchung, dass die Mutter noch exakt dasselbe nochmal kocht mit genau den Zutaten und das genau einfriert und dann mit dem bei der Gerichtsmedizin vorhandenen tiefgefrorenen Mageninhalt verglichen wird, weil dadurch hätten wir nicht nur einen, sage ich jetzt mal, Indikator, sondern dadurch hätten wir, wenn man die Untersuchung gründlich macht, einen Beweis, dass es sich um das Essen handelt und damit, aber für uns ist jetzt mal klar, der Todeszeitpunkt, der Samstag, 17. Oktober gegen 16.30 Uhr, 17 Uhr ist, also 3 Stunden nach eben 13.30 Uhr Essengeschichten. Der Obduzent hat als zweites den Todeszeitpunkt mit höchstens 48 Stunden, eher 24 Stunden vor Auffindung der Leiche gegeben. Präzise heißt das, das Fortschreiten der Vergängnisveränderung beziehungsweise Fäulniszeichen, also gut, die Verwesung dieser Prozess hat noch nicht länger gedauert. Der Auffindezeitpunkt ist eben Donnerstag, 22. 17 Uhr. Also können wir, das haben wir jetzt einfach mal spekuliert zugegebenerweise, wir gehen von einer Anlieferung der Leiche am Fundort in der Nacht aus, weil man tagsüber Leichen in Berlin vielleicht doch noch nicht so unauffällig transportieren kann. Also gehen wir von Dienstag auf Mittwoch von der Nacht oder Mittwoch auf Donnerstag aus. So, der Obduzent hat weiterhin explizit ausgeschlossen und das auch bestätigt. Wir haben das nochmals in Frage gestellt und er hat es ein zweites Mal bestätigt. Die Leiche war nach seinen Aussagen auf gar keinen Fall länger als 48 Stunden, also Leiche länger als 48 Stunden tot, however, der Gefundene. Und die Leiche war auf gar keinen Fall länger als 48 Stunden in der hängenden Auffindesituation. Das hat was mit Veränderungen im Körper zu tun, wenn man allzu lang an einem Strick hängt. Jetzt muss ich mal kurz wieder den Netscape bedienen. Die logische Schlussfolgerung ist, Tron ist gegen 17 Uhr am Samstag gestorben und wurde 72 bis 96 Stunden fachmännisch gekühlt. Das klingt jetzt erstmal absurd, insbesondere wenn man jetzt allerdings diesen ganzen anderen Kram, diesen ganzen anderen Untersuchungsergebnissen gibt, dann sehen wir keine andere mögliche Schlussfolgerung, weil wenn er dieses Essen da drin hatte und da die 5 Tage gehängt hätte, dann wäre dieses Essen da nicht so drin und die Leiche sähe auch anders aus. Wenn er nun am Samstag Abend gekühlt wurde und dann Mittwochabend dahingehängt wurde, dann geht das alles, macht aber zugegebenerweise auf den ersten Blick, wirft das die Frage auf, warum dieser Aufwand. Wenn man jemanden umbringen will, dann kann man ihm doch auch einfach eine Kugel in den Kopf schießen oder was auch immer mit ihm tun und dann ist er halt weg. Und haben wir ergänzende Untersuchungen auch angefordert, ob diese Kühlung möglich war, also ob es dann geht. Wir haben die Aussage eines Gerichtsmediziners, der sagt, ja, geht, 4 Grad Celsius ist da. Also das ist dann schon eine professionelle Kühlung. Wir reden hier nicht von einer Tiefkühltruhe, die dann minus 18 Grad macht oder so. Auch das hätte man feststellen können, sondern wir reden von einer professionellen Leichenkühlung, wie sie eben auch in der Nacht zwischen Donnerstag 22. und Freitag 23. bei der Gerichtsmedizin gemacht wurde, bevor dann obduziert wurde. So, und jetzt können wir natürlich mal ganz kurz Ich könnte jetzt schon anfangen zu spekulieren. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Wir haben uns überlegt, was wäre dann gewesen, wenn wir die Leiche am Samstagnachmittag oder am Sonntag gefunden hätten. Wir hätten ja kein Ermittlungsverfahren einleiten können, also da wären die 48 Stunden einfach noch nicht rum gewesen. Wir hätten am Montag diese Aussage nicht machen können. Es hätte kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden können. Sie hätten seine Computer nicht beschlagnahmen können. Computer sind ja erst aufgetaucht, nachdem die Leiche... Gut, das könnt ihr euch also selbst denken. Das ist zugegebenerweise nur eine blöde Theorie. Aber wir bleiben jetzt erst einmal, halten wir von dieser Folie vielleicht fest, dass eine Fremdeinwirkung hier unerlässlich ist, weil natürlich kann er sich am Samstag selbst umgebracht haben, aber er kann sich nicht selbst gekühlt haben und dann selbst wieder zum Baum gebracht haben. So, das geht also nicht. Das heißt, wir haben da eine Fremdeinwirkung nachgewiesen und damit ist wohl eine Fremdeinwirkung, wie es überhaupt zu seinem Tod kam, auch als nachgewiesen anzusehen. So, dann jetzt ein kurzer Blick auf die polizeilichen Ermittlungen. Die Auffindesituation, Spaziergänger fängt, sieht irgendwie Leiche am Baum hängen, sieht natürlich suggeriert erstmal einen Selbstmord, klar. Die Feuerwehr hat auch schlauerweise die Leiche vom Baum abgenommen, bevor die Gerichtsmedizin überhaupt eintraf. Das ist nicht sehr schön, aber das kommt vor. Wenn ich jetzt sehr positiv mich in Formulierungen übe, und ich habe beschlossen, es heute zu tun, dann ist die Auffindungssituation maßgeblich gewesen für die Art und Weise, wie die polizeilichen Ermittlungen durchgeführt wurden. Das heißt, dort war die Suche nach einem Motiv für Selbstmord maßgeblich, allerdings auch unter Ausblendung anderer Hinweise. Das ging so weit, dass die Mutter in einem ersten Verhör eben gefragt wurde zu möglichen Depressionen ihres Sohnes und zu möglichen Problemen bei der Berufswahl und Ähnliches. Und als sie dann anfing mit einem Satz, nein, im Gegenteil, er hatte gerade ein Jobangebot eines israelischen Unternehmens und die wollten ihn, war dann die Antwort des Ermittlers, dann machen wir jetzt mal Schluss. Und dieser anfänglich von ihr ausgesprochene Satz findet sich auch nicht in den Ermittlungen. Es gibt eine ganze Reihe anderer Hinweise, die eingegangen ist, auf die ich gleich noch komme, denen einfach überhaupt nicht nachgegangen wurde. Also die Akteneinsicht, da wurden zwar viele Leute befragt und die haben auch gesagt, ja, er hatte mit diesem und jenem zu tun. Es gibt auch Zeugen, die unmittelbar aufs Geschehen bezogen Aussagen gemacht haben. Die wurden zu Protokoll genommen, in die Akte eingeheftet. Die Akte wurde ja dann irgendwann geschlossen. Da komme ich gleich drauf. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn selbst ist insofern eine interessante Geschichte, als dass es einen vielleicht anderweitig bereits erwähnten positiven Aspekt deutscher Gesetzgebung gibt. Man kann nicht gegen Tote ermitteln. Das heißt, mit dem Auffinden seiner Leiche war das Ermittlungsverfahren gegen ihn hinfällig und damit ja auch die Beschlagnahme der Computer, sodass wir relativ schnell über den Anwalt die Herausgabe der Computer wegen des offensichtlich nicht mehr vorhandenen Ermittlungsverfahrens gegen ihn eben aufgrund von Paragraph Blafasel draufdrängen. Die Computerausgabe wurde uns zunächst einmal nur verweigert mit dem Hinweis, dass diese Beweisgegenstände oder was auch immer im Ermittlungsverfahren gegen wörtlich, erstmal nur die Herausgabe wird verweigert wegen. Genau. Erstmal kam nur gar nicht. Dann haben wir gefragt, gegen wen wird ermittelt. Dann kam eine Ausfertigung eines Folgebeschlusses, einer Folgebeschlagnahme, dass die Computer im Ermittlungsverfahren gegen seinen Vater, der ist übrigens Inhaber eines Reisebüros und gelernter Schafhirte, also damit hat auch eine Abneigung gegen Computer, aber gut, es wurde also gegen seinen Vater wegen Verdachts auf Computerkriminalität formell ermittelt und damit die Beschlagnahme der Computer begründet. Nachdem wir dann diesen Beschluss hatten, dem allerdings kein Aktenzeichen zu entnehmen war, hat der Vater sich wiederum den Anwalt genommen sozusagen, das ist ja dann eine neue Geschichte, und halt gefragt, ja, wenn gegen den Mandanten was vorliegt, wie lautet das Aktenzeichen, wo liegt das, was ist der Vorwurf? Das Recht hat man ja als jemand, gegen den ermittelt wird, zu erfahren. Dann kam Wochen später eine Antwort, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater nicht gibt. Fertig, aus. Dann wiederum Frage, gut, bitte um Herausgabe der Computer, weil gibt es nicht, bla. Dann wiederum Antwort, ja, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Mitbeschuldigte des Verstorbenen. Wiederum keine Details, wiederum Frage, gegen wen, warum und wie und was. Und wie sich aus der Aktenlage dann sehr viel später zu ermitteln lässt, wurde dann zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden eingeleitet, gegen einen Bekannten, sollte man vielleicht neutral sagen, des Verstorbenen. Und bei dem wurde tatsächlich eine D-Box gefunden. Nun gut, diese Computer sind also bis heute nicht zurückgegeben, beziehungsweise, das ist nicht richtig, die Computer selbst wurden zurückgegeben, jetzt gerade vor 3 Wochen oder so, allerdings ohne die Festplatten. Gut, die polizeilichen Ermittlungen, also es ist ja so, dass die Polizei nur Handlanger der Staatsanwalt sind oder Hilfsbeamte der Staatsanwalt, wie der Herr Anwalt sich auszudrücken pflegt. Die Polizei hat dann das Ermittlungsverfahren im Sommer diesen Jahres sozusagen, hat den Aktendeckel geschlossen, hat die Akte der Staatsanwalt übersandt und hat gesagt, Sie können keinen Anhaltspunkt für einen Fremdverschulden finden. Fertig, aus. Mit dem Staatsanwalt hatte ich die Ehre, bitte? Ist das scheiße? Was hier? Bitte? Anderes, oder? Entschuldigung, ja. Gut, die Polizei hat diese Ermittlungen also geschlossen. Wir haben dann eine sehr, sehr lange Auflistung von Sachen, denen nicht nachgegangen wurde und von diesen bereits erwähnten technischen Merkmalen, warum das einfach kein Selbstmord gewesen sei, an die Staatsanwaltschaft geschickt, weil wir mit der Polizei auch gar nicht mehr reden wollten. Mit dem Staatsanwalt hatte ich eben die Ehre, letzte Woche informell zu sprechen. Der hat mir also klipp und klar gesagt, ihn nervt irgendwie dieser Fall, den will er vom Tisch haben. Er sei aber immerhin bereit, die Plausibilität des technischen Ablaufs zu prüfen. Er wolle dazu den Obduzenten befragen, ob das dann möglich sei mit dem Einfrieren und ob dann die Ungereimtheiten mit dem Mageninhalt und so, ob die irgendwie einen Sinn machen. Er sei dann bereit, wenn der Obduzent also sagt, es handelt sich hier dann doch wohl offensichtlich um einen Mord, dann sei er bereit, sich den Rest unseres Schriftsatzes durchzulesen, eben die Hinweise auf die Täter und diese ganzen Sachen. Und ansonsten würde er das Verfahren zumachen. Gut, wenn er das Verfahren zumacht, hat das Ganze einen Vorteil, dann können wir die Akten einscannen, ins Internet stellen und prima. Aber ob das diese Lösung ist, ist natürlich eine andere Frage. So, jetzt komme ich zum letzten und schwierigsten Teil von dem, was ich hier kurz euch einführend sagen wollte. Ich habe hier mal 1, 2 Zeugenaussagen unter dem Aspekt der Ermittlungsansätze aus den polizeilichen Ermittlungen, wo wir eben Akteneinsicht haben, auszugsweise mitgebracht. Da gibt es eine Aussage eines Zeugen, der Tron mit 2 Männern in einer Kneipe gesehen hat am Samstagnachmittag. Der Mann hat auch eine grobe Beschreibung gegeben, allerdings wurden ihm keine Phantombilder oder Ähnliches angefordert. Also diese Aussage wurde auch eben wie andere Aussagen auch nur aufgenommen, nichts mit passiert. Es gibt eine andere Aussage von jemandem, der sich der Polizei geradezu aufgedrängt hat, der etwas von einer Aussage berichtet, dass er in ein Auto mit, ich habe jetzt mal gar nichts geschrieben, mit einem Auto in ein nicht deutsches, mit nicht deutschem Kennzeichen in ein Auto gestiegen sei. Dieser Zeuge, der sich quasi aufgedrängt hat, hat auch von Angst gesprochen, weil er selbst in bestimmte kriminelle Geschäfte, was Pay-TV-Karten und so betrifft, verwickelt ist. Es gibt Zeugenaussage eines als Und das ist eine sehr entscheidende Stelle hier, eines als vertrauenswürdig eingestuften Sicherheitsbeauftragten eines Industrieunternehmens. Das ist also der Mann, der ihn im Auftrag dieses Industrieunternehmens anwerben wollte. Normalerweise finden sich in den Akten, die wir haben, keine Einschätzung der Zeugen. Dies ist deswegen eine Ausnahme, weil die Aussage dieses Sicherheitsbeauftragten, die auch nicht unpräzise ist, sondern auch Namen, Daten, Fakten teilweise von anderen Leuten benennt, dann schließlich zur formellen Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen diesen Kumpel von ihm oder diesen Bekannten von ihm oder wie wir ihn auch nennen geführt hat. Da hat man an der Stelle also jemanden gehabt, der immerhin dem Gefallen angetan hat. Und da findet sich eben eine Aktennotiz, dass der als vertrauenswürdig eingestuft wird und deswegen seine Aussage dazu dienen kann, ein Ermittlungsverfahren einzuführen. Weil so präzise war die Aussage dann auch nicht. Er hat also nur gesagt, der hätte damit mit kriminellen Geschäften bla 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 zu tun. Was wir eben auf jeden Fall haben, und das haben wir durch Zeugenaussagen der Eltern, durch Zeugenaussagen von Freunden, die ihn unmittelbar in diesem Zeitraum im Sommer und im Jahr 1998 gesprochen haben, ist die Information über die Anwerbung dieses Industrieunternehmens, die da lief. Ich selber, das habe ich hier glaube ich auch schon letztes Jahr erzählt, hatte ja irgendwann mal im Jahr, im Frühjahr 98 oder nee, im Sommer 97 war das sogar, den Anruf eines Sicherheitsbeauftragten eines Unternehmens oder nee, einer Sicherheitsfirma, die mich nach ihm fragte, und zwar in seinem Klarnamen. Das war sehr ungewöhnlich, weil wir normalerweise keine Klarnamen rausgeben. Ich habe ihn halt damals gewarnt, weil ich wusste, dass diese Sicherheitsberatungsfirma keinen besonders seriösen Ruf hat, sondern eher für Drecksarbeit zuständig ist. Wir wissen von Anwerbegesprächen in verschiedenen Berliner Hotels mit diesen Firmen, wo unter anderem der Geschäftsführer der Firma aus einem fernen Land irgendwie angeflogen ist. Wir wissen, dass diese Firma Tests mit ihm durchgeführt hat, wie der Sicherheitsbeauftragte sich in dem einzigen Gespräch, das er mit uns geführt hat, ausgedrückt hat. Also man hätte seine Fähigkeiten getestet, man hätte ihm Spielmaterial gegeben, wohl auch Chipkarten, vielleicht aus einer Testreihe, vielleicht aus einer neuen Produktionsreihe mit unklarem Ergebnis. Man hat ihm schließlich ein Jobangebot unterbreitet, man hat ihm technische Infrastruktur angeboten, was für ihn sicherlich eher das Argument gewesen wäre als Geld oder sowas, also entsprechende Laborausstattung, um Chipkarten aufzumachen und dies und das. Man hat ihm auch im Rahmen dessen die Lösung seines Bundeswehrproblems angeboten, also dass es eben kein Problem sei, dass ihm da theoretisch noch die Einberufung bzw. die Musterung zu dem Zeitpunkt noch bevorstand. Das heißt, man hat ihm gesagt, er könne entweder in Amerika, in Südafrika oder in Israel oder in Großbritannien arbeiten. Das könne er sich also aussuchen. Er hatte allerdings auf dieses Jobangebot, das hat er sich wohl schon erstmal überlegt, weil das nicht unverlockend war, aber er hatte da, zusammenfassend kann man wohl sagen, keine Lust. Und das hat er auch seinen Eltern gegenüber zu einem Zeitpunkt wenige Tage eigentlich erst vor seinem Verschwinden und Tod gesagt. Gut, es gibt andere Aspekte des Falles, die mit der organisierten Pay-TV-Kriminalität zu tun haben. Sowohl Kleinkriminelle aus dem Bekanntenkreis von Tron, die ihn, muss man einfach sagen, ausgenutzt haben, die Sachen von ihm teilweise mit, teilweise ohne sein Wissen gegen nicht unerhebliche Geldbeträge, also da geht schon mitunter fünfstellig zur Sache immerhin, eben die da Kram von ihm verkauft haben und die ihn insofern ausgenutzt haben. Das sind allerdings nicht nur so freischwebende Kleinkriminelle, sondern es gibt auch einige davon, wo man schon sagen muss, das ist Zuarbeit zu organisierten Strukturen, sowohl in Deutschland als auch in Belgien. In Belgien ist die Rechtslage noch deutlich unklarer als hier. Da gibt es ein einschlägiges Konglomerat von drei Firmen, die denselben Menschen gehören und der diese Sachen vertreibt, auch im Internet. Die findet ihr also im Zweifel relativ schnell, aber vergesst es. Gut, so, und dann haben wir hier noch so komische, ich sage jetzt mal Mafiosis, also so Menschen mit einem doch sehr ansehnlichen Wohnhaus und sehr ansehnlicher Menge von D-Box-Decodern und Pay-TV-Karten, die bei denen so im Wohnzimmer rumliegen. Aber alles brav versteuert, also der Protokoll für die Staatsanwaltschaft, das können Sie vergessen. Gut, es haben sich im Rahmen der Ermittlungen aber noch andere Ansätze ergeben und das ist eigentlich das, was ich denke, was sinnvoll ist, hier zu kommunizieren und hier auch darüber zu diskutieren. Wir sind, Wau hat mir eine etwas nettere Formulierung für Agenten oder Spione oder sowas empfohlen. Er sagte, es gibt Menschen mit mehreren Gesichtern in der Szene. Gut, damit ist jetzt hier mal ganz konkret die Hacker-Szene gemeint. Wir haben es insbesondere mit einem jungen Mann zu tun, der uns also durch die Verschiedenartigkeit der Aussagen gegenüber uns und der Polizei aufgefallen ist. Es ging um jemand, den Tron ganz offensichtlich für einen Hacker gehalten hat. Der hat eine beträchtliche Ausstattung, um Chipkarten zu untersuchen und so weiter und so fort. Und bei einem Gespräch mit mir hat er immerhin eingestanden, und deswegen bin ich auch so nett, seinen Namen nicht zu nennen, dass er also für dieses Industrieunternehmen mit ausländischem Sitz in Wirklichkeit arbeitet. Das funktioniert dann also beispielsweise so. Er ist halt nach wie vor in der sogenannten Hacker-Szene. Er sei also durch kriminelle Verstrickung eines Freundes, hätte er versucht, dem zu helfen, und hätte sich dann sozusagen diesem Industrieunternehmen gegenüber verpflichtet, um seinem Kumpel den Arsch zu retten, wie er mir sagte. Das kann man ja noch fast nachvollziehen. Er würde dann eben so Sachen machen wie irgendwelchen kriminellen Oberhändlern irgendwelche Pay-TV-Karten verkaufen zu überteuerten Preisen, die genau 10 Tage halten, sodass die, bevor sie das, den Einkaufspreis amortisiert haben, bereits verärgerte Kunden haben, denen sie zu viel Geld abgeknöpft haben und so eben faule Eier in die kriminelle Pay-TV-Szene reinsetzen würden und alle möglichen ähnlichen Späße noch dazu. Dieser Mensch hat eben Tron nichts davon erzählt, dass er für die arbeitet, und im Nachhinein, was wir halt nur grob aus Gesprächsansätzen wissen, ist, dass Tron, also dass die sehr viel über ihn wussten, dass die ihn sehr gründlich angegangen sind. Und möglicherweise ist dieser Anruf hier, den ich mal erhalten habe, der ja nur wirklich, wenn man das so mal sagen will, also das Dummgröbste, was man nur machen kann, irgendwie ist, nämlich den Sprecher des CCC anrufen, ob einer seiner technisch versierten Mitglieder irgendwie vielleicht zu einem Gespräch beiseite war. Also die Antwort war ja eigentlich bekannt. Ob der nicht vielleicht nur dazu diente, den Eindruck zu erwecken, sie hätten mithilfe eben dieser Sicherheitsberatung den Jungen gefunden, und ob er nicht in Wirklichkeit vielleicht längst durch seine in Anführungszeichen Freunde und Bekannte hinreichende Informationen über seine Fähigkeiten und so fort geliefert hatte. Das zumindest ist so eine der Mutmaßungen. Und dazu kommt halt die Information, und das Spannende ist, dass dieser Sicherheitsbeauftragte, der hat sich nur einmal, wie gesagt, mit mir getroffen, das war anlässlich seiner polizeilichen Aussage. Ich habe sehr nett mich mit dem Mann unterhalten, und er hat mir auch gesagt, dass sie ihn anwerben wollten und dass sie ihn eingeladen hätten und dies und das. Und am nächsten Morgen habe ich ihn halt angerufen und habe ihn gefragt, weil wir dann eine terminierte Liste von diesen Treffen in den Hotels hatten und einfach wissen wollten, was waren seine Termine, waren da vielleicht noch weitere Leute, die ihn in irgendwelchen komischen Hotels getroffen haben. Und als ich ihm diese Frage stellte, hat er also mich mal kurz, ja, mich ein bisschen verschreckt, hat einfach nur gesagt, dass ich wäre auf der falschen Spur und ich soll solche Fragen einfach vergessen und schönen Tag, Klick. Und seitdem redet er nicht mehr mit uns und will auch nicht vom Anwalt der Eltern oder mit den Eltern irgendwie Kontakt. Aber gut, klar ist jedenfalls, dass dieser Mann, der eben einen ehemaligen sehr hohen Posten bei der britischen Polizei hatte, sogenannte Hacker, und da ist mehr als dieser eine mit den mehreren Gesichtern, eben dazu benutzt, um ja, Informationen über die Szene, Informationen darüber, wer fähig ist und so weiter und so fort zu gewinnen. Allerdings benutzt der für seine Arbeit eben auch seine Diensteverbindung, vielleicht auch die Polizeibehörden. Wenn er so konkrete Hinweise gibt auf irgendwelche Leute, dann stellt sich ja die Frage, warum hat er das nicht früher getan, wenn er über Kriminelle so gut Bescheid weiß. Naja, so, und ja, das ist die letzte Folie. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, weil das halte ich tatsächlich für sinnvoll. Ja, was ist denn eigentlich das, was uns umgibt im Sinne von die Unternehmen und die Non-Disclosure Agreements und die Säcke voll Geld, die einem heute so angeboten werden, wenn man mit Technologie doch etwas besser Bescheid weiß. Aber gut, das überlasse ich jetzt mal euch. Ich bin damit am Ende. Und würde jetzt vielleicht zunächst fragen, ob es hier aus der ersten Reihe, wo ein paar der Betroffenen sitzen, Beiträge gibt, und ansonsten die Saalmikrofone öffnen. können natürlich auch erstmal eine Runde dicke Backen machen. Beamer können wir ausmachen.
Also ich hätte eine Frage, wenn es aus der ersten Reihe keine, würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar, meine Frage ist, was die Motivation für die Ermordung sein könnte.
Ach so. Ja, ich habe das nur kurz angedeutet. Den plausibelsten Grund, den ich hier von dem, was ich euch jetzt präsentiert habe, sehe, ist, er hat gesagt, also dieser Sicherheitsbeauftragte, sie hätten halt seine Fähigkeiten getestet. Ich weiß, dass sie dazu mehrere Spezialisten aus eben dem besagten Land eingeflogen haben, zu nicht unerheblichen Kosten. Es gibt da eine Aussage, die wir nicht überprüfen konnten, dass sie ihm, also wir haben auch einen Lieferschein gefunden, sie haben ihm irgendwelche Sachen geschickt. Es soll sich angeblich um harmlose Chips gehandelt haben. Wörtlich, die Chips waren harmlos. Es hat sich aber wohl offenbar um Chipkarten gehandelt für sicherheitstechnische Anwendungen. Da geht's, also diese Firma macht eben nicht nur Chipkarten für Pay-TV, sondern auch für Zugangskontrollsysteme, für Verschlüsselungsprodukte und Ähnliches. Und diese Chipkarten, mit denen sie seine Fähigkeiten getestet haben, waren möglicherweise aus einer sehr aktuellen Produktionsreihe, die sie nach seinen Fähigkeiten oder vielmehr, die sie nach seinem Test in die Tonne treten konnten. Das für sich ist nicht unbedingt ein Problem, auch wenn das eine Menge Geld kostet. Das Problem war wohl eher sein non serviam im Sinne von ich werde nicht dienen, dass er diesen Leuten gegenüber kommuniziert haben, weil sie ihn angegangen sind mit der Maßgabe, dass er die Gesprächsinhalte mit ihnen erstmal für sich behält und eben nicht seinen Hacker-Kumpels in CCC erzählt und so weiter und so fort. Und er sich offenbar als Sicherheitsrisiko entpuppt hat, dass das, was er da eben gemacht hat, ja, dann wohl doch zu entgleiten drohte. So, und dadurch eben die, der Tod eher eine spontane Entscheidung war als eine geplante, den müssen wir jetzt umbringen.
Gibt es denn...
Also, was bitte? Nach der Obduktion war die Todesursache Tod durch Erhängen. Ganz einfach. Also und deswegen, also der Obduzent sagt halt, das lässt sich alles mit einem Selbstmord in Einklang bringen. Das mag ja alles sein. Wir wollen das Obduktionsergebnis auch ja fast überhaupt nicht anzweifeln. Ich sage ja fast überhaupt nicht, bloß dass es eben rein technisch schon, selbst wenn wir es alles glauben, so wie es da auf dem Papier steht, einfach technisch nicht möglich ist.
Gibt es denn Informationen darüber, inwieweit dieses Sicherheitsunternehmen mit offiziellen behördlichen Stellen, entweder in den USA oder in Israel oder woanders, Kontakte hatte?
Ja, also die Antwort vielleicht nochmal etwas lauter. Geheimdienste pflegen derartige Kontakte nicht auf ihre Visitenkarten, Geschäftsberichte oder den öffentlichen Aussagen ihres Sicherheitsbeauftragten zu machen.
Ja, vielleicht kurz. Ich bin der Anwalt, der hier zitiert wurde. Ich will mal was zu der Vernehmung dieses Sicherheitsbeauftragten sagen. Die ganze Akte ist ja doch relativ früh eine Akte, jedenfalls aus äußerem Anlass der Ermittlung eines Kapitalverbrechens geworden. Und wenn man Mordakten oder Akten wegen eines Mordverdachtes bereits einmal gelesen hat, dann weiß man, dass die Polizeibeamten, die in Mordkommissionen tätig sind, sozusagen die am intensivsten Ermittelnden, auch mit einem ziemlich brutalen ersten Zugriff auf Auskunftspersonen und auch auf objektive Beweismittel ausgestattete Polizeibeamte sind. Da kann man sagen, findet eine gewisse Selektion statt. Nur sehr durchsetzungsfähige Polizeibeamte führen Ermittlungen wegen derartiger Straftaten durch. Das sind also nicht Leute, die ihre Akten unter den Schränken verbuddeln und sie möglichst lange dort liegen lassen, um sie durch Verjährung zu erledigen, sondern das sind schon Leute, die mit einem gewissen Jagdinstinkt und auch mit dem Interesse, dann solche Taten aufzuklären, die Ermittlungen führen. Und in dieser Akte hier ist tatsächlich auffällig die Abwesenheit eines derartigen Jagd- und Aufklärungsinstinktes. Man kann das gutwillig damit erklären, wie das Herr Müller-Magun versucht hat zu erklären, dass man sagte, die waren innerlich von vornherein davon überzeugt, dass es nun Selbstmord gewesen sein kann. Aber gerade die Vernehmung dieses Sicherheitsbeauftragten hat die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, hat die Verhältnisse verkehrt. In der Regel greift der Polizeibeamte zu, stellt Fragen, ist getrieben von einem Erkenntnis- und Aufklärungsinteresse. Hier ist es so, da kommt ein netter Onkel aus Übersee, erzählt irgendwas, das nimmt die Polizei zu Protokoll und lässt ihn wieder gehen. Ich vermute aus dem Verlauf dieser schriftlich überlieferten sogenannten Vernehmung, die in Wirklichkeit ja mehr so ein einseitiger Bericht des Geheimdienstmannes war, dass es daneben noch weitere Gespräche oder auch Erkenntnisaustausche gegeben hat, die nicht Gegenstand der Akten geworden sind. Also entweder hatte der Mann Entree, weil er jemanden kannte, der wiederum den deutschen Behörden bekannt war und von vornherein gesagt hat, wenn ich komme, man hätte den ja auch nicht zwingen können zu kommen, der kam ja aus dem Ausland, den hätte man ja nicht so ohne weiteres überhaupt vernehmen können. Dann erwarte ich ein bestimmtes Verhalten. Ich erwarte auch, dass ihr mich zunächst einmal mit einem kollegialen Glaubwürdigkeitsvorschuss ausstattet. Ich rede von euch als Polizeibeamter, zu Polizeibeamter ähnliches mehr. Das könnte sein, oder aber, dass es ein Gegen und Nehmen war, wobei das Nehmen für uns aus der Akte nicht ohne weiteres ersichtlich ist oder schlicht in der Tatsache begründet ist, dass die deutsche Polizei sich für den Hintergrund hinter diesem Mann nicht weiter interessiert. Denn das ist augenfällig, dass naheliegende Fragen, die man dem sofort hätte stellen müssen, in der Vernehmung überhaupt nicht gestellt wurden. Und dieses Bild passt eben auch so das augenfällige Desinteresse an der Überprüfung des Obduktionsbefundes. Der Obduktionsbefund ist ja eigentlich auch nur eine Wissenschaft, der Versuch einer wissenschaftlichen Bestimmung eines Todeszeitpunktes. Und deswegen wird man in der Regel derartige Untersuchungen auch durch objektive Sachbeweise überprüfen. Und ich wundere mich schon, dass dieses Problem des Mageninhaltes, das wir sehr früh aufgebracht haben, bis heute, obwohl da die Untersuchungsmethoden extrem nahe liegen, nicht aufgegriffen wurde. Das wäre eigentlich eine Allerweltsuntersuchung. Man muss nur die Bestandteile untersuchen und muss dann gucken, was ist das? Ist das dasselbe, was die Mutter, die ja nicht weiß, was da drin ist, die müsste ja nur sagen, die kann das nicht manipulieren. Die hat ja keinen Zugriff auf das Material. Das befindet sich ja bei der Staatsanwaltschaft. Das heißt, wenn man die Mutter unbefangen einfach ein entsprechendes Vergleichsessen herstellen lässt und das dann untersucht, hätte man ziemlich eindeutigen Sachbeweis dafür, ob das nun die letzte Henkersmahlzeit gleichsam war oder ob das vielleicht, wie das ein Polizeibeamter nach einer Pressemitteilung behauptet hat, einfach eine spätere Spaghetti-Mahlzeit etwa am Mittwoch gewesen ist. Also der hat sich diesen aus seinem Ermittlungsergebnis völlig unerklärlichen Sachverhalt damit versucht zu erklären, dass er gesagt hat, naja, das könnte ja sein, dass er am Mittwoch nochmal zufällig dieselben Spaghetti gegessen hat. Das halte ich für sehr fernliegend, so wie die, wie der Sachverhalt liegt. Und das bringt mich insgesamt zu dem Verdacht, dass man entweder nicht will oder aber weiß, dass das Ermittlungsergebnis, wenn es eben auf Mord lauten würde, extreme Komplikationen aufwerfen würde und vielleicht auch nicht den Mörder präsentieren würde und dass man deshalb einfach das nicht hat ermitteln wollen. Und übrigens die Frage nach dem Motiv, die können wir nicht beantworten, dann können wir auch sagen, wer der Mörder war. Wir können nur sagen, es spricht mehr dafür, dass es ein Fremdverschulden war und ein Kapitalverbrechen, als dass es ein Selbstmord war. Das können wir sagen. Aber das Motiv können wir und kann vielleicht auch die Polizei nicht aufklären, aber sie könnte wenigstens das Menschenmögliche tun, um zu versuchen, das zu klären. Das ist ihr vorzuwerfen, dass sie in einem möglicherweise mit Geheimdiensthintergrund ausgestatteten Mordfall den Täter nicht präsentieren kann, wird man ihr nicht vorwerfen können. Aber dass sie nicht einmal versucht, diesen naheliegenden Ermittlungsansätzen nachzugehen, um auch nur die schlichte Frage zu klären, ob es ein Mord oder ein Selbstmord war. Ich will nur ein Detail noch sagen. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass der Thron sich so nicht hätte erhängen können. Da hätte er athletische Bemühungen unternehmen müssen. Und ich frage mich auch, wie er dann den Kopf noch in die Schlinge gebracht hat. Also auch das sind alles Dinge, die liegen fern. Aber merkwürdigerweise wissen wir nicht mal genau die Höhe der Schlinge, in der die hing. Das wissen wir nicht. Das ist ganz, ganz unverständlich, warum einer, bevor das ausgemessen ist, es schon abgehängt hat. Das sind Dinge, die kann man vielleicht noch mit Schlamperei erklären. Aber insgesamt sind das alles Punkte, die mich zur Überzeugung bringen, zu sagen, es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass es ein Selbstmord ist, als dass es fremdverschuldete Tötung war.
Ja, meine Frage hat sich fast ganz erübrigt. Was bei mir übrig bleibt, ist die Frage nicht nach dem Motiv der Mörder, der möglichen Mörder, sondern nach dem Motiv der Polizei, hier ausgesprochen unprofessionell zu ermitteln, unter, wie du sagtest, Ausblenden sehr naheliegender Hinweise, die auch noch sehr vordringlich vorgebracht wurden. Dieses Motiv würde ich gerne besser verstehen. Und das kann man eigentlich bei gesundem Menschenverstand nur mit Handlungsanweisungen erklären, oder nicht?
Also ich habe über diese Frage ganz, ganz lange nachgedacht. Und deswegen habe ich mich auf diese Veranstaltung hier viele, viele Wochen überhaupt nicht gefreut, weil ich die Antwort auf diese Frage hier sagen könnte, sie aber nicht für öffentlich vermittelbar halte, nicht mal in diesem Raum hier. Und ich möchte dazu also nur zu eigenem Denken anregen. Du hast mitbekommen, wenn wir diese Hypothese mal spinnen, wo das Unternehmen herkommt. Und dann sage ich noch den Begriff historische Empfindlichkeiten und mehr sage ich nicht.
Ich bin der Vater von Boris und ich möchte mich bei den Gerichtsmedizinern ganz herzlich bedanken, bei Professor Schneider und Dr. Rothschild. Die haben zum zweiten Mal Mageninhalt analysiert und festgestellt, dass es wirklich das war, was Mutter gekocht hat. Zum Zweiten möchte ich nochmal ein Wort zu dem Buch von Burkhard Schröder sagen, dass wenn Sie uns einen Gefallen tun möchten, dann lassen Sie sich bitte eine Kopie machen, hier bei Herrn Müller-Magun. Da kommen Sie mir sehr entgegen, ich spreche. Und weder ich noch die Mutter seit 6 Monaten mit ihm. Und er hat sich zynisch bedankt für unsere Hilfe. Es ist alles gelogen, was da drinnen steht oder falsch zitiert. Das können wir nachweisen und werden auch gerichtlich vorgehen. Dankeschön.
Ich hätte mal noch eine Frage zum Ablauf, und zwar, das Mobiltelefon hat ja wohl eine sehr wichtige Rolle bei seinem Verschwinden gespielt. Ist das Gerät irgendwie gefunden worden bei der Leiche oder irgendwie später nochmal benutzt worden von irgendjemand anders?
Das ist eine gute Frage. Also das Telefon war, wie gesagt, bis Sonntagabend eingebucht. Wir haben die Zellinformationen und so fort. Das Telefon wurde dann mit der Leiche gefunden. Also zumindest das ist alles der Bereich virtuelle Realität, falls alles nur, das kann ich nur aus den Akten jetzt sagen. Das Telefon ist jedenfalls dann aufgetaucht. Und dann gibt es da eine kleine Ungereimtheit. Die Mordkommission hat sich in einem Gespräch, wo ich auch etwas über die technische Kompetenz von Tronnen gesagt habe, da ist dem einen Beamten eine Bemerkung entglitten, wo er meinte, ja, das haben wir auch gesehen, als wir das Telefon eingeschaltet hat, hat das erstmal irgendwie Tronnen gesagt und so ein Symbol gezeigt und bla bla bla. Da war also ein kurzes Leuchten in den Augen der Beamten so, ach, das war wirklich technisch kompetent. Als das Telefon dann allerdings dem Vater übergeben wurde, Tage später, Wochen später, hat es nicht mehr funktioniert. Wir haben es nicht wirklich wieder zum Laufen gekriegt. Das kann verschiedene Gründe haben. Das Gerät war in der Tat mehrfach, waren dort verschiedene ICs rausgelötet worden und verändert worden von ihm selbst. Also das Motorola-Ding mit Firmware-Spielereien und so weiter und so fort, kennen wir alles. Es kann also sein, dass wenn das Ding einmal runtergefallen ist oder so, also du findest bestimmte Platinenrisse bei diesen SMD-Geschichten einfach nicht so wirklich toll. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es nicht zum Laufen gekriegt, wir haben, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, wir haben die Daten, die man auswerten konnte, haben wir ausgewertet, aber haben dort zumindest nicht wirklich was Sinnvolles gefunden, sage ich jetzt erstmal so, aber das sind jetzt auch Details, die nicht so entscheidend sind vielleicht. Also wenn der Polizeibeamte mir sagt, er hat das Symbol da gesehen und da ich das Ladegerät nicht bekommen habe, kann das sein, aber kann auch nicht sein. Vielleicht haben Sie auch dasselbe Telefon nochmal beim Ladegerät da gehabt. Also das findet sich auch in den Akten leider kein Hinweis.
Ja. Ich habe noch eine Sache wegen dem Tod. Also er wurde, der Gerichtsmediziner hat ihn ja für erhängt befunden. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Wurde er erhängt, danach also eine gewisse Zeit lang tiefgekühlt gelagert und dann wieder aufgehängt. Also ich finde, da müsste man ja irgendwie Spuren gefunden.
Ja, also dadurch.
Wir können ja nicht darüber spekulieren, wie er zu Tode gebracht wurde. Nur ist ja denkbar, dass ein Erdrosselungsvorgang nicht am Auffindeort stattgefunden hat. Aber dass jemand, der, wenn man unterstellt, das ist ja von uns jetzt auch nur der hilflose Versuch, die Diskrepanz zwischen dem Zustand des Mageninhalts und dem vom Gerichtsmediziner vermuteten Todeszeitpunkt zu erklären. Das ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe, das zu erklären. Wir können nur sagen, das spricht gegen ein Selbstmord durch Erhängen am Auffindeort am Mittwoch oder von mir aus Dienstagnacht zum Mittwoch, wenn man die längste denkbare, nach dem Obduktionsgutachten denkbare Zeit in Anspruch nimmt. Das können wir nur sagen. Dagegen spricht der Zustand des Mageninhaltes. Aber wenn man jetzt weiterspinnt, was jetzt auch so ein bisschen dann sicherlich wieder in eine Richtung geht, wo man uns vorwerfen wird, wir seien Paranoiker oder wir würden Verschwörungstheorien praktizieren, was wir gar nicht wollen. Aber wenn man jetzt die Frage beantworten wollte, dann müsste man eben sagen, dass jemand, der so raffiniert ist, den Mageninhalt 3 oder 4 Tage lang zu konservieren, natürlich auch erkennen wird, dass dann die Auffindemerkmale mit den tatsächlichen Tötungsvorgang in Einklang zu bringen sein müssen. Also man kann ihn nicht erschießen und dann da aufhängen, das ist ganz klar.
Nochmal zu der Frage mit dem Telefon. Andi, du sagst, ihr hättet die Daten, wann das Telefon wo war. Hat das von Samstagnachmittag bis Sonntag 23 Uhr oder was es war, an einer Stelle ungefähr sich aufgehalten oder ja. Ist das nochmal bewegt worden?
Nein, das ist alles in dem Bereich des Auffindeortes bewegt sich das. In dem Bereich heißt, wer sich mit Mobilfunkzellen Datenauswertung mal beschäftigt hat, es gibt immer witterungsbedingte Grenzzonen und eine solche war es sozusagen. Das heißt, es ist mal die Zelle, aber es ist alles der Bereich.
Noch ein paar Fragen zur Obduktion. Wenn ein Tod durch Erhängen eintritt, gibt es 2 alternative Todesmöglichkeiten, entweder Genickbruch oder Erdrosseln. Beides schließt einander aus, das heißt, derjenige, der durch einen Fall in die Schlinge bereits das Genick gebrochen hat, kann nicht nachher noch ersticken, weil er ohnehin schon tot ist. Bei einem Erdrosselungsvorgang, aber auch bei einem Fall in den Strick, treten üblicherweise doch sehr markante Druckspuren im Halsbereich auf, die üblicherweise anders aussehen, als wenn man beispielsweise jemanden mit der Hand erdrückt, wenn man also den Adamsapfel eindrückt oder ähnliches mehr. Das heißt, hier könnten ja unter Umständen auch sehr unterschiedliche Spuren im Halsbereich feststellbar gewesen wären. Das war Frage Komplex Nummer 1. Komplex Nummer 2, Oktober ist nicht Hochsommer. Das heißt, im Oktober gibt es auch schon sehr kühle Tage, womit die Problematik Leichenstarre, Dauer der Leichenstarre und Entspannung und so weiter auch wieder eine Relevanz haben kann. Das heißt, wenn über mehrere Tage hinweg es salopp ausgedrückt Sauwetter war und saukalt war, dann können möglicherweise diese Daten auch wieder in sich schlüssig sein.
Na gut, ich weiß nicht, wer die Fragen beantworten soll. Wir haben keinen Gerichtsmediziner hier im Saal, es sei denn, jemand ist hier, der Gerichtsmediziner ist.
Also ich kann die Fragen auch nicht beantworten. Ich bin auch kein Gerichtsmediziner, aber diese Fragen sind ja berücksichtigt worden. Ja. Der Gerichtsmediziner hat ja am Freitag
also das Wetter
die Rückrechnung vorgenommen. Da kannte er natürlich die Witterungsverhältnisse in Berlin. Er hatte ja in Berlin gelebt. Wenn er es für möglich gehalten hätte, weil das eben Temperaturen um die Gefriergrade gewesen wären, dass es möglicherweise auch ein sehr viel längerer Zeitraum, das hätten ja dann beinahe 96 Stunden oder 120 Stunden sein müssen. Dann hätte er es schon gesagt, er hat ja in Kenntnis der Auffindesituation, der Witterungsverhältnisse einen Zustand nach 24 bis längstens 48 Stunden Todeszeitpunkt festgestellt. Und wir sind der Frage auch mal nachgegangen, das waren eben noch keine frühwinterlichen oder spätherbstlichen Temperaturen in diesen Tagen, sondern das war noch ein goldener Oktober.
Ja, vielleicht
zum Teil tagsüber 17, 18 Grad.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis dazu ist, man könnte jetzt natürlich auch, wenn man nicht so wohlgesonnen das Ganze studiert, die Frage nach der Kompetenz des Obduzenten aufstellen, wenn wir denn davon ausgehen, der hat da irgendwie Spuren übersehen oder so fort. Und ich kann nur aus einer öffentlichen Berichterstattung, aus einem Zeitungsinterview mit dem Leiter der polizeilichen Ermittlungen zitieren, wo also sagt, nein, dieser Obduzent, der sei also ein anerkannter Fachmann auf seinem Gebiet und hätte ja auch für die UN in Bosnien entsprechende Untersuchungen dort durchgeführt. Das klingt erstmal ganz gut. Dann muss ich allerdings kurz eine Information ergänzen, die diejenigen, die auf der Beerdigung waren, bekannt ist. Das war halt, die Beerdigung ist in, kann ich sagen, oder? Hat in Kroatien stattgefunden, wo sein Vater halt herkommt. Und zwar relativ weit oben da, Istrien, Adria, das ist fast in Italien. Auf der Beerdigung waren halt, ich sag mal, 50 bis 80 Leute. Das war schon etwas erweiterter Familienkreis und dies und das. Ich war da, ein paar seiner Freunde waren da, noch andere vom Club waren da. Und da war unter anderem ein UN-Jeep in der Wagenkolonne. Dieser UN-Jeep ist mir erstmal nicht weiter aufgefallen, weil ich dachte, es handelt sich um Bekannte der Familie, die da vielleicht arbeiten und sich den Wagen ausgeborgt haben. Oder es handelt sich um einen hier in der Gegend ansässige Station, wo das halt normal ist, was auch immer. Erst hinterher, zwei Tage später, sprachen mich dann die Eltern allerdings an, was das denn mit dem UN-Jeep gewesen sei. Der nächste UN-Stützpunkt von da ist etwa 600 Kilometer weit weg und in der Familie und im Bekanntenkreis gibt es keine Angehörigen der UN oder Leute, die damit zu tun haben. Und auch dort wurde rumgefragt, keiner kannte die. Gut, ich sage jetzt nicht, was das möglicherweise bedeuten kann. Da bin ich wieder Verschwörungstheoretiker, aber ich sage nur, dass ich zwei bis drei solchen Aussagen befürchte, ich immer ganz schnell auch irgendwas anderes entgegensetzen kann, wenn ich es nur will.
Ich habe noch eine Frage wegen den Festplatten. Wie weit hat denn da die Staatsanwaltschaft überhaupt Möglichkeit, da drauf zuzugreifen? Ich meine, wenn das wir da nicht benutzt haben.
Das ist eine gute Frage. Es findet sich überhaupt kein einziger Hinweis auf eine etwaige Auswertung der Festplatten oder der Computer. Gar nichts. Wir hatten ja heute Morgen hier zwei Herren vom Landeskriminalamt, die uns nochmal darauf hinweisen wollten, dass wir hier nicht in einer gesetzfreien Zone diesen Kongress veranstalten und dies und das. Die waren von der Abteilung Computerkriminalität, die hat in Berlin ja nur 14 Leute und das sind diejenigen, die diese Daten auswerten müssen. Ich habe die gefragt, was dann eigentlich, wo sie schon mal da sind, was ist denn eigentlich mit der Auswertung der Daten, können die nicht mal ein Backup ziehen und uns die Festplatten schicken, so unter dem Motto. Und er hat gesagt, ihm ist vom Vorhandensein dieser Festplatten in seiner Abteilung zumindest nichts bekannt. Ja. Auch eine Antwort. Diese Frage kann ich auch nur wiederholen und nicht beantworten.
Ich will dazu nochmal was sagen. Es ist ja nicht an uns zu sagen, da hat ein Mord stattgefunden oder wir könnten gar vernünftige Anhaltspunkte für eine aussichtsreiche Spur zu möglichen Tätern nennen. Das können wir nicht. Wir können nur sagen, dass uns wundert, dass nach über einem Jahr naheliegende Fragen, wie sie hier gestellt werden, eben nicht ventiliert wurden nach Aktenlage oder wenn überhaupt mal solche Fragen beantwortet wurden, dann immer nur nach beharrlichem Drängen unsererseits. Wie beispielsweise der Frage, ist es denn theoretisch denkbar, dass die Leiche oder der Todeszeitpunkt schon am Samstag lag oder dass der Inhalt des Magens sich derartig lange erhalten hat in dem guten Zustand, in dem er dann aufgefunden wurde. Und auch die Frage nach dem Inhalt der Computer, Ich meine, Herr Müller-Magun hat ja geschildert, dass die mich da regelrecht verarscht haben. Ich habe das auch nicht lange liegen lassen jeweils. Ich habe praktisch immer Postwenden, nachdem mir dann mitgeteilt wurde, dass nun gegen Herrn Ivo ermittelt wurde, habe ich dann Postwenden dafür gesorgt, dass ich mich für den gemeldet habe und dann um Akteneinsicht nachgesucht habe, um dann zu erfahren, dass gegen den doch nicht ermittelt wird. Das hatte schon so kafkaeske Züge, dieser Versuch zu vermeiden, der schlichten Frage auf den Grund zu gehen, ob dem Eigentümer des Computers der Computer zurückgegeben werden muss. Denn der Eigentümer des Computers hat jedenfalls ja aus, nach allem, was wir wissen, nichts getan, was ihn einem Tatverdacht hinsichtlich einer Straftat aussetzen könnte. Und dass aber andererseits auch in den Ermittlungsakten wegen des möglichen Tötungsverbrechens bis heute kein nachvollziehbarer Versuch unternommen wurde, den Inhalt der Platten zu klären oder der Aufzeichnung und dass auch zum Beispiel so ein Detail, in welchem Zustand das Telefon aufgefunden wurde. Wir haben ja keine Chance, diesen Originalzustand, Auffindezustand zu rekonstruieren, dass das sich nicht in den Akten findet. Das, finde ich, ist eben so ein Hinweis darauf, dass es anders als es in anderen Tötungsverbrechen und darauf bezogenen Akten hier so ein bisschen mit gebremster Handbremse oder mit angezogener Handbremse ermittelt worden ist. Und das wiederum lässt dann natürlich die Idee reifen, dass die Mordkommission, die sonst so erfolgreich ermittelt, ja nicht plötzlich unfähig geworden sein kann, sondern dass es andere Gründe dafür geben muss. Aber da spekulieren wir nur und können nur appellieren, dass die Staatsanwaltschaft dann vielleicht doch die Sache mal in die eigene Hände nimmt, was ich von Anfang an angetragen habe, dass sie die Ermittlungen selber führen und nicht der Polizei überlassen. Das können sie ja. Das ist ja deren Sache eigentlich auch.
Müsste an sein.
Ich habe zwei Verständnisfragen. Also Gerichtsmedizin haben wir im Moment nicht, habe ich richtig verstanden. Die erste Verständnisfrage bezieht sich auf das deutsche Recht, also geschriebenes Recht. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich im Moment, heute, hier, um das Sprechen, Diskutieren, Diskurs oder wie auch immer genannt, eines schwebenden Verfahrens.
Ja.
Ist ein Staatsanwalt anwesend, der dieses Ja bestätigen kann, bitte?
Ich war beim Staatsanwalt letzte Woche, du kannst mir glauben oder nicht, das Verfahren ist formell nicht eingestellt, sprich läuft.
Darauf bezieht sich meine zweite Frage. Ich habe den Tabellen entnommen. Das ist unter anderem staatsanwaltliche Ermittlung gegen Thron,
ja.
Gegen seinen Vater.
Nicht bestätigt, nein, nicht irrtümlich, sondern auf Nachfrage als nicht vorhanden bezeichnet.
Also schwebende staatsanwaltliche Ermittlung gegen seinen Vater?
Nein. Auf Nachfrage wurde abgestritten, dass es solche Ermittlungen gibt.
Ist im Rahmen des schwebenden Verfahrens nach bestehendem Recht in diesem Raum mit den hier Anwesenden erlaubt, in welchem Sinne im Moment ermittelt wird?
Du meinst, darüber Aussagen zu machen?
Kapitalverbrechen?
Ja. Ja, beziehungsweise, das nennt sich formell, also ich war jetzt gerade geneigt, 20 Jahre oder so zurückzuspringen. Da hat es mal ein Ermittlungsverfahren gegeben, 1977. Da lautete der staatsanwaltschaftliche Auftrag, den offensichtlichen Selbstmord festzustellen. Ich habe neulich den Anwalt, der einer dieser Menschen, die offensichtlichen Selbstmord gegangen hat, auf einer Veranstaltung getroffen. Der Mann ist übrigens heute Innenminister. Und habe ihn versucht, darauf anzusprechen, wie sich denn mit der Historie solcher Ermittlungsverfahren verhält. Aber der Mann wollte sich nicht mal mehr daran erinnern, jemals Anwalt gewesen zu sein. Gut, der hat die Realität da ein bisschen ausgewechselt. Ich kann ja nur sagen, dass das Ermittlungsverfahren in Sachen Tod des bla 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 und es handelt sich um ein Verfahren der Mordkommission und auch der Staatsanwaltschaft für Kapitalverbrechen.
Insofern gegen unbekannt.
Gegen unbekannt.
Danke.
Ja.
Hallo? Achso. Ja, die Frage ist doch, ob wir diesem oder auch anderen Staaten zutrauen, dass die Bedingungen schaffen, in denen sie Leute umbringen können oder nicht, oder aber Hilfestellungen leisten in Situationen, wo es für sie Sinn macht. So, und da gibt es ja in der jüngeren und älteren Geschichte mehrere Beispiele halt. Also es gibt nicht nur das, was 77 stattgefunden hat, es gibt auch jetzt nochmal eine Anfrage wegen des Brandanschlags in Lübeck, inwieweit da V-Leute mit verstrickt gewesen waren halt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Staat hat in seiner Geschichte bewiesen, dass er dazu bereit ist und das auch durchführen kann. So, und meine Frage wäre jetzt, wie das weitere politische Vorgehen oder das weitere Vorgehen überhaupt in Bezug zur Aufklärung, was da passiert ist oder nicht, oder auch die Frage, welche Konsequenzen, also auch politische Konsequenzen nochmal gezogen werden müssten.
Ja, ich denke erstmal, und deswegen denke ich, gebe ich jetzt mal kurz zu Wau über, stellt sich ja die Frage, welche Konsequenzen haben diese Informationen für uns hier, für unsere tägliche Hackerarbeit oder wie wir das auch nennen. So, für uns als Leute, die mit Computern und Computernetzwerken und so fort zu tun haben und auch für den Umgang miteinander. Ich persönlich weiß nicht, ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier freudestrahlend verkünden soll. Ich habe den Optimismus, dass dieser Fall aufgeklärt wird. So, das wäre naiv. So. Und ich will mich jetzt aber auch nicht hinstellen und sagen, irgendwie hier werden die Leute umgebracht und der Staat tut nichts und deswegen müssen wir jetzt den Staat abschaffen oder was auch immer. Das wäre genauso absurd. Also was soll ich auf deine Frage da antworten? Also.
Ja, ich kann uns der Anwalt sagen, welche Möglichkeiten der Bürger eigentlich hat, der feststellt, wo zumindest mit Händen zu greifen ist, dass eine Dienstleistung, nämlich Strafverfolgung, ganz offenbar nicht richtig funktioniert. Welchen Gang nach oben gibt es eigentlich oder muss man das einfach hinnehmen?
So ich weiß nicht, ob man die Frage zu laut stellen sollte, weil dann kommt wahrscheinlich irgendjemand auf die Idee zu sagen, ja, dann müssen wir die Dienstleistung Strafverfolgung eben privatisieren.
Naja, also wir können da nicht viel machen. Natürlich haben die Eltern versucht, eigene Ermittlungen zu stellen. Aber wir haben beispielsweise keine Hoheitsgewalt. Wir hätten diesen Herrn aus England ja nicht zwingen können, uns zu antworten. Wir können keine Rechtshilfeverfahren einleiten. Ich glaube zwar in dem Fall auch nicht, dass das aus der Staatsanwaltschaft und der Polizei aussichtsreich ist, weil das ein Mann ist, der sicherlich dann auch zu einer anderen Gegend verziehen würde, wenn ihm das zu eng würde. Und ich weiß auch nicht, ob er dann nicht möglicherweise auch aus Rechtsgründen intensivere Nachfragen nicht mehr beantworten müsste. Aber jedenfalls haben wir solche Möglichkeiten nicht. Und deshalb tun wir das, was wir nur tun können. Wir versuchen die Zweifel, die wir hier dargestellt haben, die ja nicht nur einseitig sind, da müssen wir vielleicht auch nochmal was zu sagen, die versuchen wir der Staatsanwaltschaft nahezubringen. Relativ viel Mühe darauf verwandt, das denen auch in persönlichen Gesprächen zu erklären. Es gibt immer so die Theorie in den Akten, das darf man glaube ich sagen, dass Thron Anlass gehabt hätte, suizidal zu sein, weil er zur Bundeswehr musste. Das halte ich für, so nach dem, was wir so gehört haben, ganz fernliegend. Auch vor dem Hintergrund der Pläne, die er offensichtlich gehabt hat und die er verfolgt hat, geradezu abwegig. Gleichwohl wird das in den ganzen Befragungen durch die Polizei deutlich, dass das immer wieder in den Vordergrund gestellt wird, dass man immer wieder irgendeinen Zipfel von Wahrhaftigkeit für diese Theorie finden will, indem man die Freunde befragt, indem man alle möglichen Beteiligten immer wieder nach diesem Bundeswehrproblem befragt. Dass ich eben schon finde, das zeigt, dass da nicht mit dem gebotenen Ernst ermittelt wurde und unsere Anregung sehr frühzeitig war, das sage ich nochmal, das wäre auch weiterhin meine Bitte an die Staatsanwaltschaft, dass sie die Sache selber macht. Also so wenig wie die Polizei gemacht hat, kann man als Staatsanwalt trotz Überlastung im Dezernat auch gerade noch erledigen. Aber dann ist es eben in vernünftigen Händen und ohne, dass man fragt, welche Nebenüberlegungen da noch eine Rolle spielen, nichts heraus. Man kann nicht mehr machen, als daran zu appellieren, dass der Staat da seiner Pflicht, eine, wenn es ein Kapitalverbrechen war, dieses auch aufzuklären und zu sühnen, nachkommt. Und diesen Appell haben wir ja unermüdlich und in immer neuen langen Schriftsätzen mit Hilfe der Eltern da vorgebracht.
Mach du das. Ja, ich muss das Mikro haben. Ach so.
Ich möchte mal ein paar Einschätzungen so aus der Erinnerung geben. Und das erste war, ich war mit Andi zusammen auf der Systems in München am Montag, also nach dem Verschwinden am Samstag, und erfahr von Andi, am Fach Dron ist verschwunden. Und Andi sagte da am Montag, also irgendwie, den werden wir in den nächsten Tagen irgendwo tot auffinden. Und ich meinte, hast du noch irgendeine andere, positivere Vision als dieses? Und Andi meinte, nein. Und das war schon eine ziemlich harte Nummer am Montag. Und da bin ich dann zum Stand von Better Research gegangen, also jetzt Verschlüsselung DF1, die machen dafür für Kirche die Verschlüsselung, und habe gesagt, ich kann euch nicht erklären, warum, aber wir brauchen dringend einen Kontakt, Chaos Computer Club, zu eurem Sicherheitsfuzzi. Also irgendwie, ich weiß nicht, für Sicherheit zuständigen oder so. Naja, den habe ich dann auch relativ schnell gekriegt und habe den dann in München besucht. Und das war irgendwie ein junger Spund, der seinen Uni-Abschluss gemacht hat, der seine Doktorarbeit noch nicht hatte. Und ich denke einfach, ich musste ein bisschen auf ihn warten, weil gerade Sturm war in München und auf dem Dach von Kirchs Gemäuer war eine Satellitenschüssel runtergekommen und darum musste der sich kümmern. Und dann habe ich sein Organigramm in seinem Büro irgendwie gesehen und er ist zuständig für irgendwie Sektenerpressung vom Vorstand und Terroristenverfolgung des Vorstandes von Kirchs Mann da und irgendwie so ein kleines Büro. Also ich habe gedacht, irgendwie bin ich jetzt in einem schlechten Film und im Fake oder ist das tatsächlich so? Und ein Freund in München, der also jetzt andere große Konzerne berät, sagt, das ist völlig normal. Also der ist einfach der Gelackmeierte, wenn irgendwo was schief geht. Und irgendwie, ansonsten ist Sicherheit da alles nicht so wichtig. Und das ist, kostet zu viel Geld und Aufwand und da spart man dran und da setzt man einen hin, der hat die Funktion und wenn was schief geht, dann kriegt er einen neuen Job, weil irgendwie er wird dafür entlassen und dann ist gut. So sichert sich ein Vorstand ab nach dem GmbH-Haftungsgesetz. Das ist einfach, oder nicht GmbH, also von großen Firmen, die müssen für Sicherheit sorgen und wenn sie es organisatorisch erfüllt haben, ist gut. Also okay. Und der Typ erzählte mir dann eben auch, also jetzt so meinetwegen so auf der Ebene, das war ja nun, ist ja nun ein Jahr her, also Konkurrenz, Kirch, Murdoch, also irgendwie, also ja, gibt es eben auch so Kontakte zu dem entsprechenden von Murdoch und das ist der Mensch, von dem du eben berichtet hast und irgendwie natürlich sagt man sich nichts alles, aber irgendwie so meinetwegen ihr mit eurer DF1-Verschlüsselung habt also da irgendwie schon ein gewisses Problem, weil also da gibt es einen Hacker, der macht das mit links und irgendwie, aber irgendwie, also jetzt so meinetwegen der diplomatische Austausch zwischen zwei im Wettbewerb stehenden Großkonzernen da. Also so läuft das da. Und dann jetzt auch die andere Einschätzung, ist es einfach bei denen so auf der Nummer, dass man irgendwie solche Leute einfach umbringt oder nicht? Und irgendwie die allgemeine Einschätzung von Leuten, mit denen ich zu tun hatte, das ist einfach branchenunüblich, so etwas zu tun. Einfach, dazu ist einfach dieser Laden Kirch, ähnlich wie die CDU, einfach zu streng hierarchisch geführt. Entweder mal sagt der Boss einfach Kirm und dann heuert er sein Kommando an oder aber doch eher nicht. Also ansonsten wird versucht zu kaufen und egal, was der will, also wenn der für uns notwendig ist, dann wird er einfach eingekauft. In irgendeinem Preis wird man schon notfalls mit einer Detektivrecherche einfach rauskriegen, wie man den Typ findet. Und wenn der einfach sagt, ich will nichts für Militär machen oder so, na und, dann kann man auch mal gucken, inwieweit man da einen Konzern einfach mal neu grün anstreicht und das geregelt kriegt. Wenn wir den Mann haben wollen, dann kriegen wir den einfach. Das ist eher so industrieüblich. Also von daher die Überlegung irgendwie so, also wenn es sich um einen Mord handelt, dann ist einfach irgendwie Kirch oder Murdoch einfach irgendwie erstmal so von einer groben gesellschaftlichen Analyse unwahrscheinlich. Denn in was für einer Welt leben wir hier? Wir sind hier nicht irgendwie unter Allende in so einem Regime, wo einfach mal so locker über einfach Leichenberge geht und irgendwie heutzutage liest man über Pinochet in der Zeitung, ja, in der Welt am Sonntag von gestern, ja, ich habe eine schwarze Sonnenbrille getragen, weil da hat man nicht gesehen, wenn ich gelogen hat. Einfach das ist die Realität so später und also Bananenrepublik Südafrika haben wir eher nicht. Zustände in der, wie in der DDR haben wir eher nicht, aber wir haben den Zustand des faktischen Buchverbots. Also das Buch von Roth über die organisierte Kriminalität in Deutschland hat der Verlag Hoffmann und Kamper einfach zurückgezogen. Und ich weiß noch nicht, ob es im Netz ist. Aber zumindest derartige Bananenrepublik-Zustände haben wir in Deutschland. Es gibt eine organisierte Kriminalität, die die Macht hat, ein Buch vom Markt runterzudrücken. Das ist der Zustand und in diesem Umfeld bewegt man sich. Und wenn man dann auch sagt, manche denken bei organisierter Kriminalität sofort im rechten Sinne an die Banken, dann kann man sich jetzt so fragen, einfach, waren es die deutschen Banken irgendwie, weil Dronnen die Geldkarte gehackt hat? Irgendwie jetzt nur mal so als Gerücht formuliert, als Frage, wäre das möglich? Weil irgendwie, wenn man die Chipkarten, die Geldkarten in Deutschland zurückziehen müsste, wäre das ein Haufen Stress, ein Haufen Geld irgendwie und man könnte überlegen, ob das einfach wirtschaftlich sinnvoller wäre, als sich diesen Stress anzutun, dass so ein System hops geht. Und da kann man auch sagen, irgendwie eher nicht. Die haben das Problem, ihr System am Laufen zu kriegen. Und auf so Ideen, dass man jetzt die Hacker umbringt, die sowas hacken könnten, einfach das halte ich auch für unwahrscheinlich. Und wenn ich das jetzt mal so weitergehe, dann gibt es durchaus staatliche Stellen, die ganz andere Interessen haben und die eben auch in ganz anderen Dingen über Leichen gehen als jetzt, sage ich mal, auch große Konzerne. Und die ganzen Geschichten, die Ungereimtheiten, die da noch gekommen sind, die sind mir einfach alles nicht geheuer. Aber sie sind ziemlich, ziemlich herbe.
Ja, ich möchte noch mal eine Frage stellen zu den Festplatten. Gab das jemals seitens der Polizei irgendeine offizielle Stellungnahme, Aktenvermerk oder sonst irgendwas Verbindliches, wo daraus hervorgeht, dass diese Festplatten existiert haben oder beschlagnahmt wurden? Oder gab das das nicht?
Also, dass die Computer beschlagnahmt wurden, gibt es. Klar, da gibt es ein also unter Protest eben nicht unterschriebenes Durchsuchungsdingsda-Protokoll. Es gibt bei der Herausgabe der Computer steht auch explizit ohne die Festplatten, aber es gibt keinen Hinweis auf die auf eine etwaige Untersuchung oder irgendetwas und auch nichts, was mit den Geräten zwischenzeitlich passiert ist, wo sie waren oder irgend so etwas. Ich meine, da, also ich denke, es ist jetzt auch 10 Uhr so.
Ich hab noch eine Frage. Ich wollte wissen, ob die Leiche von Tron jemals identifiziert wurde von einem Freund oder von einem Angehörigen?
Der Vater, der vielleicht gleich nochmal ein Mikrofon bekommt, ist der einzige, außer jetzt irgendwelchen staatlichen Beamten, die die Leiche gesehen haben, allerdings
Ich habe die Leiche nicht nur identifiziert, sondern ich habe noch eine zweite Obduktion in Zagreb machen lassen und das wurde mir alles bestätigt, genau wie hier bei FU von Professor Schneider und Dr. Rothschild, dass der Tod 3-4 Stunden nach der Mahlzeit passieren musste.
Aber ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, also ich meine, die Szene am Freitag, die sollten wir vielleicht noch kurz, wenn die Frage schon kommt, erzählen. Also am Freitag, am Tag nach dem Auffinden der Leiche, wurdest du ja zur Polizei eigentlich zur Identifizierung der Leiche bestellt. Na okay, willst du es kurz selbst erzählen?
Ja, ich wurde von zwei Beamten von der dritten Mordkommission zur FU gefahren. Ich wollte den Boris noch sehen und als ich hinkam, wurde mir gesagt von Dr. Rothschild, dass sie gerade zur Mordkommission gefahren sind und dass wir uns eigentlich überkreuzen müssen. Und ich habe die Leiche da nicht gesehen. Ich musste die Leiche über Bestattungsinstitut rausholen und danach bin ich gleich zur zweiten Obduktion nach Zagreb gefahren und da wurde mir nochmal das Gleiche bestätigt. Obwohl viele Organe schon nicht vorhanden waren, aber wurde in etwa so bestätigt wie bei FU.
Da wir in einem Rechtsstaat leben, kommt mir die... Hört mich jemand?
Ja? Nee, das, ja doch.
Ja? Okay. Also, da wir in einem Rechtsstaat leben, kommt mir die Frage hoch, ob es nicht irgendeine Kontrollinstanz gibt, die man in dem Fall einschalten könnte, weil das ist ja alles irgendwie ein öffentlicher Prozess. Gut, die Ermittlungen laufen noch, aber es muss doch irgendjemanden geben, der diesen Prozess kontrolliert oder überprüfen kann, darf, den man halt durch entsprechenden politischen Druck, Aufwand und so weiter vielleicht aktivieren könnte.
Also juristisch gesehen ist die Staatsanwaltschaft Herr des Verfahrens und es gibt in Anführungszeichen offenbar gute Gründe, warum die Staatsanwaltschaft ja eine unabhängige Instanz ist, die eben keinerlei beispielsweise politischen Einflussnahme unterliegt.
Ja. Also ich kann dazu was sagen, die gibt es nicht, denn ob jemand seine Arbeit gut oder schlecht macht, kann man ja eigentlich nur kontrollieren, wenn man die Arbeit nachvollzieht. Und deshalb wäre das ja nur möglich, dass es hier ein anderer Staatsanwalt überprüft, beispielsweise indem er im Rahmen der Dienst- oder Fachaufsicht das, was der Kollege dort geleistet hat, überprüft. Darauf hat man natürlich keinen Anspruch. Man kann das anregen, aber das ist nicht einklagbar oder durchsetzbar. Was ich bedauerlich finde, ist, dass es so eine Tendenz, es gibt ja eine Öffentlichkeitsarbeit in dem Fall, die im Wesentlichen geprägt ist von denjenigen, die die Selbstmordthese propagieren. Und was ich bedauere, ist, dass es bislang nicht gelungen ist, einen seriösen Journalisten dafür zu interessieren, der diesen Fragen nachgeht und sich aber nicht abspeisen lässt mit albernen Erklärungen eines Polizeibeamten auf die Frage, wie er diesen Widerspruch erklärt. Damit muss er leben. Es könnte ja sein, dass er dann ein zweites Mal das Gleiche gegessen hat. Das finde ich flapsig, dem Thema völlig unangemessen und einen massiven Ausdruck des absoluten Desinteresses daran, diese Frage zu beantworten. Denn um auch nur dieser These dieses Polizeibeamten, wenn er dann richtig zitiert wurde in der City, irgendeinen Anlass zu geben, ernst genommen zu werden, müsste man ja feststellen, dass der 3 oder 4 Tage lang noch rumgelaufen ist, alle möglichen Mahlzeiten dann zu sich genommen hat und unter anderem dann die letzte zufällig dieselbe Mahlzeit war, wie die letzte vor seinem offiziellen Verschwinden. Das sind alles derartig viele Unwahrscheinlichkeiten, dass man es eben für abwegig halten muss. Jedenfalls Ausdruck mangelnden Interesses. Und das wäre dann eben auch ein Thema, finde ich, für die Presse. Die Presse müsste ja ein Interesse daran haben. Ich will ja gar nicht so weit greifen, aber es sind doch nicht die einfachen und naheliegenden Mordfälle, die mit Hintersinn begangen werden. Und wenn eben nationale Ermittlungsbehörden nicht in der Lage sind, solche Fälle dann auch aufzuklären, dann verändert das natürlich auch den Charakter einer Gesellschaft. Dann kann man sich theoretisch vorstellen, dass es irgendwann eben eine Elite von Mördern gibt, die ihre Morde unentdeckt und offenbart und ungestraft durchführen kann. Und wenn, ich sage ja gar nicht, dass das so ein Fall ist, in dem das so ist, aber wenn auch nur die theoretische Chance besteht, dann ist das ein gesellschaftliches Problem. Da müsste man eigentlich intensive Anstrengungen aufnehmen, um das zu durchbrechen und zu verhindern und am ersten Fall auch schon zu verhindern.
Gut, also wenn jetzt nicht noch so Fragen sind, die euch wirklich wichtig erscheinen, würde ich gerne die Veranstaltung beenden. Das hängt auch ein bisschen mit der Uhrzeit zusammen und unserem hier gesetzten Rahmen. Damit ist die Diskussion und die Arbeit und die anstehende gesellschaftliche Debatte und die auch anstehende Begeisterung von Journalisten für das Thema natürlich nicht beendet. Es ist bloß, wie ich ganz am Anfang erwähnte, eben ein bisschen schwierig, wenn man Akten nicht öffentlich machen darf und es aber eigentlich müsste. So. Macht halt nicht besonders viel Freude. Na gut, eine Wortmeldung nehmen wir von mir aus noch, aber dann.
Ich weiß es nicht. Also ich hätte gerne eine Einschätzung. Persönliche Einschätzung ist 16 Monate. Ich hätte gerne eine Einschätzung. Anonym, institutionalisiert, nicht institutionalisiert. Wie lange kann man dann ein Verfahren schweben lassen? In Deutschland. Ein Verfahren dieser Art.
Also der Trick ist ja der, dass der Grund, warum der Staatsanwalt das Verfahren nicht zumacht, wird sicherlich daran liegen, dass wenn er es einfach zumacht, dann hat er nämlich die Presse am Arsch. weil dann können wir die Akten öffentlich machen und können sagen, was alles nicht gemacht wurde. Und wenn er einmal pro Jahr einen Zeugen vernimmt oder so, dann kann er das Verfahren, ich weiß es nicht, vielleicht können
bis alle Ewigkeit?
Vielleicht kann der Eisenberg da noch kurz was zu sagen, aber
bis zur Verjährung vor Eröffnung eines Waren.
Was? Das verjährt nicht. Ach, Mord, okay. Tötungsdelikt. Verjährt nicht, ja. Immer noch nicht. Danke.
Also wenn wir die Weltherrschaft oder zumindest die über unsere Republik hier übernommen haben, können wir möglicherweise wegen Nichtverjährung da noch was machen. Was? Der Anwalt wandert dann aus, dann müssen wir uns einen anderen suchen.
Oder auf die Weltherrschaft verzichten.
Ja gut, Weltherrschaft. Gut, also gehen wir uns etwas bescheidener mit dem Land Berlin vielleicht erstmal.
Das ist immer noch die falsche Denke.
Ja, okay.